Wir lesen als Abschluss auch der Micha-Reihe heute die letzten Verse aus diesem Buch Micha, das so wundervolle Verse sind. Wer ist solch ein Gott wie du? Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst, gnädig zu sein. Er, Gott, er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. Du wirst Jakobs Nachkommen Treue zeigen, dem Volk Abrahams deine Gnade, wie du schon unseren Vätern zugesagt hast, mit deinem Eid in uralter Zeit. Amen.
Ich glaube, es gibt kaum was Schöneres, als Geschichten zu hören, wie Gott im Leben von Menschen wirkt. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt. Und ihr vier, ihr seid alle verteilt, ich sehe euch nicht, aber ich spreche euch jetzt einfach mal an. Ihr habt euch dazu entschieden, diesen Weg, euren Lebensweg mit Jesus zu gehen. Und deswegen lasst ihr euch taufen. Und ich freue mich, dass ihr das mit uns teilt und dass wir das gemeinsam feiern können. Und bevor wir zum eigentlichen Taufgeschehen übergehen, würde ich gerne mit uns ein wenig darüber nachdenken, warum wir das eigentlich machen. Wo steckt der Sinn dahinter und wieso glauben wir, dass da so eine Schönheit drin steckt? Und zu Anfang würde ich euch gerne in ein Gespräch mit hineinnehmen, von einem Gespräch erzählen, das ich vor ungefähr einem Jahr hatte. Vor einem Jahr kam mein alter Arbeitskollege mich hier in Landau besuchen. Er war mit seiner Familie hier in der Südpfalz im Urlaub und wollte meinen neuen Job sehen. Er kam dann an einem Sonntag hierher. Er saß so wie ihr da, ich stand hier oben. Und als der Gottesdienst rum war, sind wir noch was essen gegangen. Und tada, der Gottesdienst hat etwas mit ihm gemacht. Und er hatte einen Haufen Fragen. Was machen wir eigentlich? Wie lange gibt es uns? Wo ist der Unterschied zwischen den alten russlanddeutschen Kirchen, wo wir eigentlich herkommen, und dieser Gemeinde hier? Was glauben wir? Was sind unsere Anliegen? Was ist die Erlebgemeinde? Und ich habe versucht, ihm alles zu beantworten. Und nachdem sein Fragenkatalog dann beendet war, sagte er dann sehr trotzig: Das klingt ja alles schön und gut. Und das, was du da vorne erzählt hast, war auch ganz nett. Und dennoch kaufe ich euch und eurem Gott das nicht wirklich ab. Und ich war ein wenig verwundert und habe gefragt, was genau er meint. Und dann sagte er: Ganz egal, mit wem von euch Christen ich eigentlich rede, ich habe immer das Gefühl, ihr seid nicht sonderlich ehrlich. Und ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt und habe kurz Luft geholt, um was entgegenzusetzen. Und dann fuhr er fort: Egal, wen ich von euch sehe, ihr seht alle immer gut gelaunt aus. Ihr seid super Menschen mit einem super Gott. Und ich habe den Eindruck, als wenn ihr gar keine dunklen Flecken im Leben habt. Immer ist alles toll, ihr seid gut gelaunt. Und wenn es mal schwierig läuft, dann ist es ja halb so wild. Schließlich habt ihr Gott. Und nachdem ich ihm dann meine Sicht offenbart habe, sagte er dann: Ja, Daniel, aber dann sei du doch jetzt mal ehrlich zu mir. Welchen Bereich in deinem Leben oder welchen Teil in deinem Leben verschweigst du vor Gott? Über welchen Bereich in deinem Leben redest du schlicht und einfach nicht mit deinem Gott? Und in dem Moment, wo er es gesagt hat, kam wie so eine innere Szene vor mein Auge. Und plötzlich kam etwas hoch, was ich eigentlich schön verschlossen hinter der Tür versteckt halte. Es kam etwas hoch, was ich stelle mich den Dingen nicht unbedingt gerne. Und plötzlich war ich damit konfrontiert. Und weil ich glaube, dass Konfrontation durchaus etwas Gutes hat, nicht immer, aber manchmal, würde ich die Frage gerne ein wenig zurückstellen. Wie ist es bei dir? Was glaubst du? Welchen Bereich in deinem Leben teilst du nicht mit Gott? Über welchen Bereich in deinem Leben redest du nicht mit Gott? Nimm dir einen kurzen Moment Zeit und denk darüber nach. Ganz gleich, was es doch ist, Fakt ist, wir alle haben so Bereiche in unserem Leben. Und es ist vollkommen egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist, ihn gerade erst kennenlernst oder heute das erste Mal von ihm gehört hast. Wir alle haben Bereiche und Dinge in unserem Leben, die nicht so laufen, wie sie laufen könnten. Und genau darum geht es auch heute in unserem Text. Wir haben es eben gehört, wir beschäftigen uns mit den manchmal so hart klingenden Worten von Micha. Und heute kommen wir zu einem Ende. Und Micha beginnt dieses Ende hier mit diesem wunderschönen Vers, mit dieser wunderschönen Beschreibung über Gottes Charakter. Vers 18, ich lese es nochmal mit uns. Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Wir haben einen Gott, diesen Gott der Bibel, der es liebt, gnädig zu sein. Das ist sein Charakter. Und so schön sich das Ganze jetzt auch anhören mag, es bleibt dennoch ein fader Beigeschmack dabei. Denn falls du euch das erste Mal da bist und eigentlich gar nicht so viel mit der Kirche und dem christlichen Glauben zu tun hast, fragst du dich vielleicht, von welcher Schuld redet er denn da eigentlich? Ist ja schön und gut, dass Gott mir meine Schuld vergibt, aber was habe ich denn getan? Nun, wenn wir eine Antwort im Buch Micha darauf suchen würden, dann hätte Micha wahrscheinlich ziemlich viel dazu zu sagen und das hat er in der letzten Woche auch getan. Und wir haben nicht die Zeit, nochmal alles aufzuräumen, deswegen würde ich gerne Michas Anklage ein wenig runterbrechen. Micha sagt, die Leute damals, das Volk Israel, hat Gott nicht mehr als Gott angesehen und hat eigentlich nur noch das getan, was sie selbst wollten. Kommt euch das bekannt vor? Ist gar nicht so weit weg von unserer Zeit. Wenn man in unsere Kulturlandschaft hineinblickt, dann stellt man fest, dass Gott eigentlich abgeschafft wurde. Dass jeder nur noch das tut, was er selbst für richtig hält. Und dann fällt einem auf, wie ähnlich die Zeiten doch sind. Man stellt fest, wie relevant diese alten Texte für uns heute sind. Gott wurde einfach abgeschafft. Die Frage ist, welche Konsequenz hat das für unsere Gesellschaft? Der deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche, bereits verstorben, hat mal diesen berühmten Satz gesagt, Gott ist tot. Doch er war damit nicht fertig. Er sagte auch, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Was soll dieses wir haben Gott getötet bedeuten? Simpel gesagt, Nietzsche sagt, die Menschen haben schlicht und einfach kein Interesse mehr an Gott. Er wird aus ihrem Interessefeld gezogen und es gibt eine Art von Cut zwischen diesem vermeintlichen Gott und den Menschen hier auf der Erde. Und wie macht sich das bemerkbar? Nietzsche sagt, früher haben sich die Menschen oder auch noch damals zu seiner Zeit ihre Wertevorstellungen bei Gott geholt. Gott hat gesagt, was gut, was richtig, was schön und was falsch ist. Mittlerweile, heutzutage, kann sich jeder seine eigenen Wertevorstellungen aufbauen. Jeder kann für sich selbst entscheiden, was richtig ist, kann für sich selbst entscheiden, was gut und was auch schlecht ist. Also es gibt kein übergeordnetes, rational denkendes Schema mehr in unserer Zeit. Und genau das kreidet Micha an. Und man könnte jetzt zu Recht fragen, warum macht Gott jetzt so ein Riesending draus? Es ist doch etwas Gutes. Es ist doch etwas Gutes, dass du entscheiden kannst, was für dich richtig ist, was auch ich entscheiden kann, was für mich richtig ist. Wo ist jetzt das Problem? Warum macht Gott so ein Fass deswegen auf? Nun, ich denke, weil er genau weiß, dass Menschen mit dieser Verantwortung, die dadurch mit einhergeht, nicht wirklich umgehen können. Dann lass uns mal diese Theorie von Nietzsche zu Ende denken. Wenn ich für mich definieren kann, was mein Wert ist und was für mich richtig und was meine Wahrheit ist, und jemand anderes, eine andere Person, für sich definieren kann, was seine oder ihre Wahrheit ist und das auch richtig ist, dann bedeutet es schlussendlich, dass das, was Hitler getan hat, auch richtig ist. Weil es war ja seine Wahrheit. Er hat ja nicht unbedingt geglaubt, dass das, was er tut, schlecht ist. Und mit Hitler hört es nicht auf. Wir haben noch Stalin, wir haben Mao, wir haben Fidel Castro, wir haben Mussolini. Alles die Diktatoren aus dem letzten Jahrhundert. Das letzte Jahrhundert war das erste wirklich säkulare Jahrhundert und es war das blutigste aller Zeiten. Und wenn wir Nietzsches Theorie konsequent zu Ende denken, dann müssten wir eigentlich sagen, dass das okay ist. Ich weiß, das ist ein bisschen provokant formuliert. Und fairerweise muss man sagen, dass ein postmoderner Denker jetzt sagen würde, Moment, so einfach ist das nicht. Deine Wahrheit ist nur dann wahr, wenn sie keinem anderen schadet. Sowas würde man vielleicht entgegenwerfen. Aber dann gibt es ja doch irgendein übergeordnetes Schema. Oder nicht? Ja, schon, aber eigentlich auch doch nicht. Und irgendwie ist das ein Widerspruch in sich selbst. Es gibt kein übergeordnetes Schema. Jeder kann sich seine Werte selbst aufbauen. Dann passiert plötzlich etwas Schlimmes. Dann gibt es doch irgendwas, was übergeordnet ist, einen übergeordneten Wert. Und den gibt es tatsächlich auch spätestens beim Gesetzgeber. Aber eigentlich ja auch nicht. Und wisst ihr, was das ist? Das ist Chaos. Jeder tut, was er für richtig hält und versucht es dem anderen irgendwie aufzudrücken. Und das ist Chaos pur. Das hört sich irgendwie so dumm an, aber das ist die Luft, die wir alle atmen. Jeder macht sich seine Werte selbst. Es gibt kein übergeordnetes, rationales Schema mehr. Und jetzt könnte man fragen, warum ist das für uns Christen wichtig? Wenn du hier sitzt, vielleicht Teil der Gemeinde bist oder zu Besuch bist und du an diesen Gott der Bibel glaubst, dann wirst du wahrscheinlich nicht davon ausgehen, dass du dir selbst deine Wahrheiten und deine Werte einfach so aus der Nase ziehen kannst. Du gehst davon aus, dass Gott nicht tot ist, dass er lebendig ist. Dass er das Maß aller Dinge ist. Warum ist es also wichtig, dass wir diese komplexen Fragen für uns klären und verstehen? Nun, wenn das deine Frage ist, dann würde ich gerne mal zurückfragen. Wenn wir glauben, dass Gott diese übergeordnete Wahrheit ist und die einzige übergeordnete Wahrheit ist, warum leben wir dann so oft, als ob es mehrere davon gibt? Wenn wir glauben, dass Gottes Weisungen richtig sind, warum leben wir dann noch sehr oft nach den Maßstäben dieser Welt? Nun, die simple Antwort wäre, weil wir alle Kinder unserer Kultur sind. Wir alle sind Kinder der Postmoderne und wir sind hier verwurzelt, wir leben hier und das ist wahrscheinlich vollkommen normal. Das Problem daran ist nur, dass sich sowohl Gottes Wahrheit, Gottes Werte, als auch die Werte unserer Kultur und unserer eigenen irgendwie vermischen. Und es fällt uns schwer herauszufinden, was jetzt was ist. Das sieht dann ungefähr so aus. Gott gibt gewissen Dingen eine Bedeutung. Und wir finden es gut, dass Gott den Dingen eine Bedeutung gibt. Aber sehr oft sieht das dann so aus, als wenn wir uns unsere eigene Version von diesen Bedeutungen basteln. Machen wir es anhand vom Buch Micha. Wir sind die letzten Wochen da durchmarschiert und er hat viele Themen behandelt. In den ersten Kapiteln spricht er über Ungerechtigkeit, dass Menschen ausgenutzt werden. Und er erwartet von uns, dass wir zumindest mal nicht gleichgültig leben. Und wir finden das gut und sagen, ja, das ist richtig. Aber dann stellen wir fest, sonderlich viel können wir eigentlich gar nicht machen. Dann können wir auch genauso weiterleben. Wir haben über Habgier nachgedacht. Gott hat eine Vorstellung, wie wir mit unseren Finanzen umgehen sollen. Und wir finden das gut, aber für mich bedeutet das dann doch noch etwas anderes. Es sieht ein bisschen anders aus. Und das geht über das Buch Micha hinaus. Gott gibt uns eine Vorstellung von Moral und Ethik. Aber für mich bedeutet es das und das. Gott sagt uns, wie wir mit unserer Sexualität umgehen sollen. Aber für mich bedeutet es das und das. Gott gibt uns in seinem Wort eine ziemlich genaue Vorstellung von dem, was er will. Aber für mich sieht das dann doch noch ein bisschen anders aus. Wir glauben, dass die Weisungen von Gott richtig sind. Wir glauben daran. Und doch leben wir sehr gerne unsere eigenen. Das ist das Dilemma unserer Zeit. Das ist das Dilemma von uns Christen. Um auf die Frage vom ganz am Anfang zurückzukommen. Ne? Welche Bereiche teilen wir nicht so gern mit Gott? Meistens sind es genau diese. Diese Bereiche, die wir genauso leben, wo wir uns unsere eigenen Werte, unsere eigenen Meinungen bilden. Das sind genau diese Bereiche. Und wisst ihr, was das Paradoxe ist? Es ist okay für uns. Es ist jetzt nicht weiter schlimm. Es ist tatsächlich in Ordnung für uns. Jeder von uns kann mit ein bisschen Schuld leben. Ich kenne das aus meinem Leben. Es ist okay. Wovor wir wirklich Angst haben, sind die Konsequenzen dieser Schuld. Denn auf jegliche Aktion folgt eine Reaktion. Auf jegliche Tat folgt eine Konsequenz. Das können wir nicht ändern. Und davor haben wir dann schon ein bisschen mehr Angst. Es gibt diese amüsante Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Der Dennis hat es vor, ich glaube, über 2 Jahren mal von hier oben erzählt. Und ich erzähle sie uns doch mal, weil sie so unglaublich gut aufzeigt, wie die Angst von diesen Konsequenzen tatsächlich in uns lebt. Sir Arthur Conan Doyle, der hat die ganzen Sherlock Holmes Romane geschrieben, kam aus der Londoner Oberschicht und lebte dort zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Und er kam irgendwann auf die Idee, ein kleines Experiment zu machen. Er spielte den 5 engsten Freunden einen kleinen Streich. Er schrieb jeden von ihnen einen Brief mit nur einem einzigen Satz da drin. Und zwar, flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. Flieh, dein Geheimnis ist aufgeflogen. Was machst du, wenn du so eine Nachricht kriegst? Keine Ahnung. Kurze Zeit später gab es dann eine größere Feier in der Oberschicht. Und Doyle hat sich gefreut darüber, um mit seinen Freunden darüber auszutauschen, was sie tatsächlich empfunden haben, wie es für sie war. Und ratet mal, keiner von denen war da. Alle sind kurze Zeit später aus der Stadt geflohen. Sie alle hatten ein Geheimnis, vermutlich irgendeine Art von Schuld. Und sie alle konnten wunderbar damit leben. Wovor sie wirklich Angst haben, war, dass es aufkommt. Das waren die Konsequenzen. Und genauso ist es bei uns vermutlich auch. Die Frage ist, welche Art von Konsequenzen haben wir? Wenn wir weiter in der Geschichte Israels gehen, dann stellen wir fest, dass die Gerichtsandrohungen von Micha sich bewahrheitet haben. Jerusalem wurde angegriffen, sie wurden zerstört, ein Großteil wurde getötet und sehr, sehr viele Menschen sind ins Exil nach Babylon gekommen. Und Exil ist die letztendliche Konsequenz. Und Exil bedeutet nicht einfach nur, dass du jetzt aus deinem Zuhause weggezogen wirst und an einen fremden Ort gebracht wirst, wo du jetzt leben musst, sondern Exil bedeutet in der Bibel in erster Linie Gottesferne. Denn das Volk Israel wurde nicht nur aus ihrer Heimat vertrieben, sondern sie wurden auch vom Tempel weggetrieben. Und im Alten Testament war der Tempel die Anwesenheit Gottes. Gott hat im Tempel gelebt. Das bedeutet, dass die Konsequenz von Schuld Gottesferne ist. Schuld zieht uns aus der Gegenwart Gottes. Und wo sind wir dann, wenn wir nicht mehr in der Gegenwart Gottes sind? C.S. Lewis hat mal gesagt, dass ein Schritt aus der Gegenwart Gottes heraus ein Schritt ins Nichts ist. Und genau so fühlt es sich dann auch an. Du hängst irgendwie in der Luft und du fühlst dich einfach nur leer. Und dieses Leersein und einfach im Nichts stehen, das ist in unserer Zeit so eine unglaublich bittere Wahrheit. Wer mir nicht glaubt, kann sich einfach mal die Statistiken der Suizid- und Depressionsraten anschauen. Das ist einfach zum Heulen. Und vielleicht sitzt du heute tatsächlich hier, bist entweder Teil von uns oder wolltest dir einfach mal eine Taufe anschauen. Und es geht dir tatsächlich so. Die Last der Konsequenzen deines Lebens wiegt so schwer und du hast keine Ahnung, was du damit machen sollst. Wenn es dir so geht, dann freue ich mich, dir zeigen zu können, welche Schönheit eigentlich in diesem Text versteckt liegt. Ich lese nochmal mit uns Mitte des 18. Verses. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest, denn du liebst es, gnädig zu sein. Er wird wieder Erbarmen mit uns haben. Er wird niedertreten unsere Schuld. Ja, du wirst all unsere Sünden in die tiefsten des Meeres hinab. Es gibt Konsequenzen, ja. Aber wir haben einen Gott, der nicht immer zornig bleibt, der dennoch bereit ist, uns zu vergeben. Aber wenn auf jede Tat eine Konsequenz steht, wie kann er uns dann so plötzlich einfach vergeben? Und das Geheimnis, wie das tatsächlich geht, liegt ganz am Anfang von unserem 18. Vers. Ich lese es mit uns. Es geht um dieses kleine Wort Rest. Wer ist euch ein Gott wie du, der dem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Warum kann Gott, der Richter, der Konsequenzen aufführt, jetzt einem Rest vom Volk vergeben? Einem kleinen Überbleibsel? Nun, die simple Antwort ist, weil aus diesem Rest einer kommen musste, der die Vergebung überhaupt erst möglich macht. Versteht ihr? Gott hat Israel nicht einfach nur erwählt, weil er sie ganz toll fand. Nein, er hat Israel erwählt, um durch sie Rettung für die gesamte Welt zu bringen. N.T. Wright, einer der renommiertesten Theologen unserer Zeit, der hat das genial ausgedrückt, besser als ich es je könnte. Und er hat Folgendes dazu gesagt, lest es gerne mit. Er sagte, Israel wurde geschaffen, um Gottes erlösende Liebe in der Welt zu verkünden. Jesus kam als das wahre Israel, als das wahre Licht der Welt und als das wahre Abbild des unsichtbaren Gottes. Er war der Jude, der wahre Mensch. Er hat das Fundament gelegt und wir müssen darauf aufbauen. Das heißt, Gott vergibt diesem einen Rest, damit aus ihm Jesus kommen kann. Und dann geht N.T. Wright noch ein bisschen weiter und er sagt, Jesus stammt nicht nur aus dem Volk Israel, er ist das wahre Israel. Und das ist für viele jetzt ein bisschen schwierig und ich will versuchen, euch das kurz zu erklären. Wenn wir an den Anfang unserer aller Geschichte gehen, auf die erste Seite des Bibels, der Bibel, dann sehen wir, dass Gott einen Bund mit Adam macht. Adam heißt einfach nur Mensch, er schließt einen Bund mit den ersten Menschen. Doch die ersten Menschen sind nicht sonderlich gut darin, diesen Bund zu halten, und so kommt es zu einem Cut zwischen Gott und Menschen. Und im Verlauf der weiteren Bibelgeschichte beschließt Gott, den Menschen noch eine Chance zu geben. Und so schließt er einen Bund mit Israel. Und Israel ist genauso gut darin, diesen Bund zu halten. So dass Gott letztendlich einen Bund mit sich selbst schließen muss. Und deswegen kommt Jesus. Deswegen ist Jesus der wahre Adam, der den Bund gehalten hat. Deswegen ist Jesus das wahre Israel, der das getan hat, was wir können. Was wir nicht konnten. Auf die Frage hin, wie kann Gott uns so plötzlich vergeben, kann es nur eine Antwort geben. Nämlich, dass Jesus Christus hier auf diese Welt kam. Und das war es noch nicht. Wenn auf jede Aktion eine Reaktion folgt, wenn auf jede Tat irgendeine Konsequenz kommt, dann muss er auch die Strafe tragen, die uns blühte. Das hat er auch. Und auch deswegen steht dieses Kreuz da. Weil er es am Kreuz für uns getan hat, weil er am Kreuz hing für uns. Versteht ihr? Gottes Antwort auf menschliches Fehlverhalten, auf menschliche Verfehlungen ist und kann nur das Kreuz sein. Und das ist auch die Antwort auf das gesamte Buch Micha. Wenn wir uns fragen, worum geht es im Buch Micha, dann ist simpel und runtergebrochen. Alle sind schuldig. Auf alle wartet eine Konsequenz. Doch die wunderbare Nachricht, dass dieser Gottmensch namens Jesus Christus über diesen Konsequenzen steht. Denn er kam, sah und liebte. Und genau deswegen feiern wir auch heute Taufe. Wisst ihr, die Taufe ist ein... Sie ist mehr als nur reine Symbolik. Da passiert etwas zutiefst Heiliges. Mir fällt es schwer zu beschreiben, weil auf der einen Seite ist es ein Symbol, auf der anderen Seite, nein, es ist mehr, es ist heilig. Und sie soll ausdrücken, dass dieser Weg, den Jesus gegangen ist, von Tod und Auferstehung, dass diesen Weg jetzt auch wir gehen. Und Paulus beschreibt es großartig im Kolosserbrief. Lest es gerne vorne mit. Er sagt hier, in der Taufe wurdet ihr mit ihm begraben und mit ihm zum neuen Leben erweckt. Das ist geschehen, weil ihr an die wirksame Kraft Gottes geglaubt habt, der ihn aus den Toten auferstanden ließ. Ihr wart ja tot in euren Verfehlungen, in euren unbeschnittenen sündigen Natur. Doch nun hat Gott euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns alle Verfehlungen vergeben. Ihr lieben Täuflinge, wenn ihr gleich hier ins Wasser geht, dann werden Menschen auf euch warten. Und indem ihr untertaucht, symbolisiert ihr, dass euer altes Ich, euer alter Mensch, all das, was ihr versucht, vor Gott zu verheimlichen, dass das stirbt. Es ist im Prinzip eine Beerdigung. Und wenn ihr hochgezogen werdet, dann seid ihr reingewaschen. Dann kriegt ihr ein neues Leben, ein neues Ich, eine neue Identität. Die letzte Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was bleibt dann noch mit unserer Schuld? Denn sehr oft habe ich das Gefühl, haben wir alle das Gefühl, dass obwohl wir glauben, wir sind getauft, irgendwie klebt die Schuld dann dennoch ein bisschen am Bein. Das ist eine Last, die wir nie richtig loswerden. Paulus gibt uns eine Antwort darauf. Ein Vers direkt danach, Vers 14. Er hat den Schuldschein, der mit seinen Forderungen gegen uns gerichtet war, für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Wenn du im ersten Jahrhundert im Römischen Reich etwas verbrochen hast, dann bist du ins Gefängnis gekommen. Gar nicht so unterschiedlich zu uns. Damals war es aber so, wenn du in deiner Zelle saßt, dann war über deiner Zelle so ein großer Schuldschein. So wie Paulus ihn hier beschreibt. Und da stand alles drauf. Jegliches Vergehen, alles, was du verbrochen hast, jede kleine Sünde. Und direkt daneben stand, welche Strafe du dafür zu erwarten hast, also wie viele Jahre du einsetzen musst oder wie und wann du getötet wirst. Und Paulus beschreibt uns jetzt, dass Jesus in dieses Gefängnis geht, wo du und ich sitzen, diesen Schuldschein von der Wand nimmt, ihn runterreißt und ihn ans Kreuz nagelt. Und indem er das tut, schreit er in die Welt hinaus, euch ist vergeben. Keine Schuld, keiner kann euch anklagen. Paulus schreibt hier, es ist für immer beseitigt. Und indem Jesus das tut, öffnen sich die Schlösser der Türen und ihr seid frei. Das ist die letztendliche Nachricht des Evangeliums für uns alle. Ihr seid frei. Und ich freue mich, dass wir jetzt mit unseren vier Täuflingen diese Freiheit feiern dürfen. Gott schenkt euch neues Leben und wir alle freuen uns mit euch. Amen.